Ein herzlich willkommen Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer von Gabi Fröhlich. Jesus steigt mit drei Jüngern auf einen hohen Berg. Er betet dort intensiv, während die drei Jünger einschlafen. Das scheint ihnen öfter zu passieren. Als sie aufwachen, sehen sie Jesus in ein strahlendes Licht getaucht. Er ist nicht allein. Moses und Elia sind bei ihm. Eine Stimme aus dem Himmel ertönt: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Dieser biblischen Szene hat die Kirche ein eigenes Fest gewidmet, das heutige Fest Verklärung des Herrn. Über dieses Fest sprechen wir in dieser Sendung mit Pater Dr. Johannes Maria Poblotzki. Er ist Priester in der Gemeinschaft der Seligpreisungen und leitet das Haus seiner Gemeinschaft in Bad Driburg, im Teutoburger Wald gelegen. Herzlich willkommen, Pater Johannes Maria.
Danke Ihnen für die Begrüßung, Frau Fröhlich. Ich begrüße auch alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt zugeschaltet sind.
Pater Johannes Maria, wenn jemand etwas verklärt, wenn man das so spricht, der verklärt das, dann will man damit sagen, er sieht es so wie durch eine rosa Brille. Verklärung des Herrn, das heutige Fest, meint aber gerade das nicht, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, ist schon richtig, wenn wir das so im Alltag benutzen oder man sagt auch, du hast ja einen verklärten Blick, dann meint man das eigentlich eher ein bisschen negativ. Du tickst ja nicht richtig. Positiv könnte man sagen, ja, irgendwie hat er einen Ausdruck, als wenn er ja eine Erfahrung gemacht hat mit irgendwie einer anderen Dimension des Lebens, etwas Übernatürlichen. Und tatsächlich ist ja in diesem Fest etwas drin, dass Gott sich in Erscheinung bringt, nicht nur als wahrer Mensch, sondern eben in seiner Gottheit und darüber auch uns etwas deutlich macht über unsere eigene Berufung, über unseren eigenen Lebensweg, dass wir vielleicht nicht so im Blick haben immer. Also es hat schon etwas dann ganz etwas mit uns zu tun, was zur Realität unseres Lebens gehört, aber trotzdem, was ein Stück weit unseren Sinnen auch entzogen ist.
Sie haben sich Gedanken zum heutigen Fest der Verklärung des Herrn gemacht, Pater Johannes Maria. Und wir freuen uns, wenn Sie uns diese Gedanken jetzt erst einmal vorstellen und dann danach mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
Sehr gerne. Ja, ich habe gedacht, dass wir vielleicht in zwei Teilen durch diese Sendung gehen. Im ersten Teil möchte ich gerne, dass wir ein bisschen darüber sprechen, über das Ereignis selber der Verklärung, wie es uns auch durch die Heilige Schrift überliefert ist, und in einem zweiten Teil, dass wir ein bisschen darauf schauen, was bedeutet das Fest jetzt für mein persönliches Leben, für mich selber. Es ist schön, dass wir eben heute dieses Fest feiern und es gerät so manchmal in den Hintergrund ein bisschen. Es ist Urlaubszeit, man beschäftigt sich mit anderen Dingen. Aber auch liturgisch birgt das Fest einige Schwierigkeiten, weil es doch hier um ein ganz übernatürliches Ereignis geht. Und viele sind der Meinung, dass es irgendwie nur ein nachösterliches Ereignis ist. Also dass die biblischen Autoren sozusagen nachträglich dann im Leben Jesu einige Situationen eingefügt haben, um dann deutlich zu machen, um was es geht, dass Jesus der Messias ist, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Es gibt aber auch nicht wenige Autoren, unter anderem zum Beispiel Klaus Berger, der sagt, nein, wir müssen wirklich davon ausgehen, dass es ein historisches Ereignis gewesen ist. Und wer von Ihnen vielleicht heute die Möglichkeit hat, zur Heiligen Messe zu gehen, der hat vielleicht auch die Gelegenheit, da die Lesung aus dem zweiten Petrusbrief zu hören, wo Petrus selber sagt, wir sind nicht irgendwelchen ausgedachten Geschichten gefolgt, sondern wir waren selber Augenzeugen seiner Macht und Herrlichkeit, als wir mit ihm auf dem Berg waren. Also er spricht ganz konkret dieses Ereignis an, wo er zugegen war. Es gibt noch andere Aspekte, die ich jetzt hier an dieser Stelle nicht ausführen kann im Einzelnen, die es zumindest glaubhaft machen, dass es sich hier um ein reelles und sogar historisches Ereignis gehandelt hat, an dem Jakobus, Johannes und Petrus mit als Augenzeugen beteiligt waren. Ja, und in dieser Szene, die uns also überliefert ist von den drei Evangelisten von Markus, Lukas und Matthäus, die alle davon berichten, offenbart sich Jesus in seiner Herrlichkeit, er offenbart sich in seiner Gottheit. Und es handelt sich ja doch um ein wesentliches Glaubensereignis, um ein Ereignis, das eben ein essentielles, ein wesentlicher Aspekt unseres Glaubens und letztendlich der Person Jesu auch widerspiegelt. Und deshalb bildete sich dieses Fest auch schon sehr, sehr früh raus, vor allen Dingen im Osten. Und das nur nebenbei bemerkt, es ist eins der wenigen Feste, die eigentlich in allen Bekenntniskirchen, das in allen Bekenntniskirchen gefeiert wird. Von der orthodoxen Kirche, von uns, der römisch-katholischen Kirche, aber auch von den Anglikanern, den Altkatholiken und selbst von der evangelisch-lutheranischen Kirche in Amerika, von der armenischen Kirche und auch je nachdem, welchem Kalender man folgt, aber auf diesen Tag datiert, den 6. August. Es ist also ein Fest, das uns eint, auch untereinander als Christen und eben einen wesentlichen Aspekt unseres Glaubens auch ins Bewusstsein hebt und worauf wir uns neu stützen. Petrus sagt ja selber auch, dieses Ereignis macht uns im Glauben noch sicherer. Also Sie haben selber etwas erlebt, was Sie vielleicht auch ansatzweise schon hier im Glauben vorher ergriffen haben. Aber Gott oder wir brauchen es immer wieder von Gott auch, Bekräftigung zu erhalten durch Zeichen, durch verschiedene Ereignisse, dass Gott uns stärkt im Glauben, dass Gott uns zeigt, dass das, was wir durch die Schrift empfangen haben, dass das eine Wahrheit ist. Ja, so möchte ich also kurz die Bibelstelle einmal vorlesen, und zwar aus Matthäus 17. Heute in der Liturgie hören wir eigentlich die Stelle aus Lukas, aber alle Evangelisten, also Markus, Lukas und Matthäus, stellen die Stelle ähnlich dar, auch wenn sie verschiedene Aspekte dabei herausheben. Im Matthäus-Evangelium heißt es also: 6 Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sagte zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, siehe, eine leuchtende Wolke überschattete sie. Und siehe, eine Stimme erscholl aus der Wolke. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf und fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden außer Jesus allein. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt niemanden von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist. Ja, eine Szene, die wunderbar ist, durchaus in der Doppelseitigkeit dieses Wortes. Es handelt sich ja um eine göttliche Offenbarung und die in einer Weise erfolgt, dass sie uns für unsere Tage in unserer Zeit zumindest sehr befremdlich erscheint. Wie kann man das verstehen, ja, diese Verklärung Jesu und auf einmal erscheinen Mose und Elia, die ja schon längst verstorben sind, und dann diese wunderbare Stimme aus der Wolke, ja, fast ein paar bisschen märchenhafte Züge. So wie der Evangelist das darstellt, diese Szene, sind da ganz viele Aspekte enthalten und ich kann nur ein paar wenige herausnehmen, um einfach auch ein bisschen den Kontext zu erschlüsseln und dadurch uns diese Stelle ein bisschen näher zu bringen. Im letzten Vers wird dir der Bezug hergestellt. Erzählt niemanden von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist. Also hier wird der Bezug hergestellt zur Auferstehung Jesu, aber damit auch gleichzeitig zur Passion, also zu seinem Leiden und Sterben am Kreuz. Und das wird noch deutlicher, wenn wir eigentlich schauen, wo sich diese Stelle findet im ganzen Korpus des Evangelisten. Und das ist interessant, dass es nämlich bei allen, auch bei Markus und bei Lukas, so ist, dass dieser Stelle der Verklärung vorausgeht, das Messiasbekenntnis und auch die Ankündigung des Leidens. Also Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und er fragt dann, für wen halten eigentlich die Menschen? Für wen haltet ihr mich? Für wen halten mich die Menschen? Für wen halten mich die Menschen? Die Apostel sagen, einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für sonst einen Propheten. Und dann sagt Jesus, für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortet dann, du bist der Messias. Und anschließend sagt dann Jesus, der Menschensohn, er wird nach Jerusalem ziehen und er wird dort von den Menschen verleugnet werden. Man wird ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Also die Verbindung zur messianischen Berufung auch des Herrn, verbunden mit seinem Kreuz, dem ganzen Erlösungsgeschehen, auch mit seiner Auferstehung. Liturgisch gibt es diese Verbindung zum Fest Kreuzerhöhung. In 40 Tagen, genau 40 Tagen, feiern wir das Fest Kreuzerhöhung. Also hier ist auch ganz bewusst eigentlich die Verbindung liturgisch zwischen der Verklärung, aber auch der im Leiden und der Passion. Das wird hier im letzten Vers also des Evangeliums angedeutet. Und ja, das ist ja eigentlich letztendlich auch unser Weg als Christen. Es ist der Weg, den Jesus gegangen ist. Und in dieses Geheimnis sind wir durch die Taufe hineingenommen. Wir sagen, mit der Taufe sind wir mit Jesus begraben worden und so werden wir auch mit Jesus auferstehen, mit Christus. Es ist auch schön zu denken, daran zu denken, dass dieses Wort aus dem Himmel von Gott, dem Vater, an Jesus, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören, dass dieses Wort auch bei der Taufe Jesu zu hören ist. Also hier auch erneut diese Verbindung dieses neuen Lebens in Christus, in der Anteilnahme auch seines Todes, seiner Auferstehung. Wir wissen, die Taufe am Jordan ist auch eine Vorwegnahme, ein hineingetaucht werden, eigentlich in dieses auf eine verborgene Weise. Schon Vorwegnahme letztendlich der Person, der Passion Christi und seiner Auferstehung. All dies also ist hier mit hineingenommen. Und bei Lukas, den wir heute leider nicht hören, Lukas stellt noch den Aspekt besonders heraus, dass diese Verwandlung Jesu auf dem Berg durch das Gebet oder beim Beten geschieht. Ähnlich auch wie bei der Taufe am Jordan, da heißt es, während Jesus betete, öffnete sich der Himmel und eine Stimme war vernehmbar. Diese Verwandlung, so zeigen jetzt die Kirchenväter, zumindest besonders Origenes, sagt also, diese Verwandlung geschieht vor allen Dingen durch das Gebet. Also durch die Vereinigung letztendlich mit dem himmlischen Vater wird es deutlich, es ist ein trinitarisches Geschehen, also bei dieser Szene wird Gott, der Vater, ist vernehmbar, Jesus ist sichtbar, diese Verwandlung von Jesus und alles geschieht eigentlich innerhalb dieser Wolke, die ein Zeichen ist für das Wirken des Heiligen Geistes, für die Gegenwart des Heiligen Geistes. Ja, worum handelt es sich? Also um eine Verklärung, so wird es fest genannt, auch eine Verwandlung oder Umgestaltung. Im Lateinischen Transfiguration, im Griechischen Metamorphosis, so heißt das Fest in der Ostkirche auch. Metamorphose, das kennen wir vielleicht eher den Begriff aus der Biologie oder aus der Zoologie, der Pflanzen- und Tierwelt. Eine Metamorphose ist also eine Verwandlung der Gestalt oder eben bei Lebewesen bei Pflanzen bezeichnet, es ist eigentlich eine unterschiedliche Lebensphase, eine Entwicklungsphase. Also wie die Raupe zum Schmetterling, die von Anfang an ist das angelegt eigentlich in ihr, in diesem Tier, in dieser Pflanze. Sie nimmt aber jetzt dann im Laufe der Zeit eine andere Gestalt an, um sich besser an ihre Umgebung, an die Lebenssituation anzupassen und dadurch auch lebensfähig zu sein. Ja, Ähnliches geschieht eigentlich hier mit Jesus. Er wird verwandelt, aber er zeigt eigentlich nach außen etwas, was er von seinem Wesen, von seinem Sein immer schon auch ist, in sich trägt. Er ist nicht nur wahrer Mensch, sondern er zeigt sich jetzt hier in seiner Gottheit, in seiner Herrlichkeit. Und hier schon kleiner Vorweggriff auf den zweiten Teil dieses kleinen Impulses, das ist letztlich auch unsere Berufung. Wir sind nicht einfach nur als Menschen hier in diese Welt gestellt, sondern unser Weg ist göttliches Leben. Also wir sind gerufen, Anteil zu haben an der Gottheit Christi. Wir sind berufen, mit unserem Leben verwandelt zu werden, in ein noch schöneres Leben, in ein wahrhaft göttliches Leben hineingenommen zu werden. Und dazu braucht es Verwandlung, dazu braucht es Reinigung, dazu braucht es Erneuerung, Verklärung ein Stück weit, Auferstehung, könnten wir sagen. Die Bibelstelle beginnt mit dem Vers 6 Tage darauf. Ich habe das schon gesagt, was ist mit diesen 6 Tagen gemeint? Damit ist eben kurz, wer einmal nachlesen möchte, wird dann auf diese Szene kommen, des Messias-Bekenntnisses von Petrus und auch der Ankündigung der Passion, des Leidens von Jesu. Also das geschieht 6 Tage zuvor. Jetzt am 7. Tag sozusagen ist jetzt, also findet diese Verklärung statt. Es ist schon eine Vorwegnahme eigentlich der Erfüllung des Lebens. Also 7 Tage, die ganze Woche. Am 7. Tag ist die Welt vollkommen erschaffen worden und am 7. Tag jetzt mit der Verklärung sozusagen bekommt das Schöpfungswerk Gottes oder auch die Sendung Jesu zur Fülle. Es kommt zur Fülle und das ist auch eben unsere Berufung. Diese Stelle, diese Bibelstelle lesen wir heute am 6. August, aber auch am 2. Fastensonntag. Je nachdem, in welchem Jahr wir gerade sind, hören wir ein Evangelium dieser Verklärung von den Evangelisten. Also hier auch nochmal der Bezug zur Fastenzeit bzw. zur Passion. Und wir sollen unseren Blick innerhalb der Fastenzeit eben auf die Auferstehung richten, auf das neue Leben, zu dem wir gerufen sind, auf Ostern, worauf wir unterwegs sind. All das geschieht auf einem Berg, wie die großen Offenbarungen Gottes immer auf einem Berg stattfinden. Wir können da an Mose denken zuallererst, der ja hier auch in dieser Szene mit erscheint. Mose, der dem Volk Gottes, dem Volk Israel das Gesetz gegeben hat, auch in einer Wolke am Sinai, also die Schechina, die Herrlichkeit Gottes, sie senkt sich herab und darin geschieht Offenbarung Gottes und Bundesschluss. Also durch das Gesetz oder den Gehorsam gegenüber dem mosaischen, dem göttlichen Gesetz, wird der Bund mit Gott und den Menschen geschlossen und er verheißt ihnen dadurch Leben, er verheißt ihnen dadurch Frieden, er verheißt ihnen dadurch das verheißene Land. Wir kennen die anderen großen Berge oder die Szenen, wo auf einem Berg immer Wunderbares geschehen ist. Letztendlich auch Golgotha, die Himmelfahrt, wenn wir an Jerusalem auch denken, Pfingsten, Jerusalem ja auch, die Stadt auf dem Berg und heute eben auf dem Tabor die Verklärung. Ist immer da, dass sich Gott in besonderer Weise offenbart, nicht weil das letztendlich das Geschehen oder das Offenbarungsgeschehen Gottes an einem Berg geknüpft ist, aber weil Gott etwas dadurch deutlich machen möchte. Wir sind sozusagen berufen zu einem Leben, ja, der Erhöhung. Gott kommt auch auf diese Erde herab, Und der sozusagen der nächste Punkt, um dieser Menschheit zu begegnen, ist zuerst die Spitze eines Berges. In der Menschwerdung und letztendlich dann auch in der Passion neigt sich Gott noch tiefer hinab. Er steigt vom Berg hinab bis in den Staub sozusagen dieser Erde. Er macht sich ganz klein, um wieder erhoben zu werden, um mit der Himmelfahrt, und er sitzt dann zur Rechten Gottes, um die Herrschaft über diese Welt zu erlangen, um letztendlich um aufzuerstehen, um uns an diesem neuen Leben auch Anteil zu haben. Aber es ist ein herausgenommen werden. Also um Gott zu begegnen, um mit Gott in Berührung zu kommen, braucht es, dass wir ein Stück weit den Alltag verlassen. Entweder in die Wüste gehen, wo die Propheten auch in der Wüste gepredigt haben. Die Wüste ist der Ort der Begegnung, oder eben auch auf den Berg zu gehen. Dort zeigt sich Gott. Er zeigt sich auch natürlich in unserem Alltag. Er kommt uns in den entlegensten Situationen, kommt er uns besuchen. Aber es ist doch ein Stück weit dann immer ein herausgenommen werden. Gott bricht in diese Welt hinein, und es ist dann ja ein herausgenommen werden in diese Zweisamkeit, in diese persönliche Beziehung mit Gott. Dann sehen wir in dieser Stelle auch, dass sein Gewand war weiß wie Schnee, sein Antlitz leuchtet, aber seine ganze Gestalt, es ist wie eine engelhafte Erscheinung. Und es ist deutlich, dieses Gewand, das Jesus leuchtet, das bei Jesus leuchtet, das soll eigentlich eine Andeutung sein auf sein Leib. Wie bei einem Engel auch das Gewand und der Leib wie eine Einheit sind, ist das hier auch bei Jesus der Fall. Und zumindest Klaus Berger interpretiert dies so, dass damit eben auch die Verklärung des Leibes Jesu gemeint ist. Diese Verklärung ist nicht einfach nur ein Widerschein des Göttlichen, so wie bei Mose, dessen Antlitz leuchtet in der Begegnung mit Gott, sondern hier ist es wirklich, dass das ganze Wesen Jesu selber, die ganze Gottheit, seine ganze Person eigentlich ergreift, und er leuchtet sozusagen von innen heraus. Es ist nicht nur ein äußeres Leuchten, ein Widerschein auf seinem Antlitz, sondern seine innere Gestalt, sein inneres Wesen kommt hier zum Tragen, leuchtet in dieser Verklärung. Ähnliche Szenen gibt es auch im Alten Testament, ohne alle Passagen hier zu benennen. Aber es ist eigentlich immer ähnlich, dass nach einer Offenbarung Gottes der Mensch wie erst ein Stück weit ratlos ist. Es übersteigt ihn. Er ist ergriffen, er ist herausgenommen ein Stück weit. Es übersteigt ihn von seinem Verständnis so, dass Gott selber ihm entweder durch andere Personen oder auch selbst eigentlich dieses Geheimnis, was der Mensch erlebt hat, erfahren hat, selber entschlüsseln muss. Das sehen wir hier bei den drei Aposteln, die also niederfallen. Petrus, der irgendwie komische Worte, eine komische Rede irgendwie darlegt, jetzt mit Hütten bauen und so. Aber dann kommt eben die Stimme aus der Wolke, die sagt, das ist mein geliebter Sohn. Also die Erklärung sozusagen Gottes, die deutlich macht, ja, was ihr hier wahrnehmt, was ihr hier seht, ist ein Zeugnis von mir, dass das mein geliebter Sohn ist. Und er ist der Messias. Nicht Mose und Elia bringen das Heil, sondern mein Sohn bringt das Heil. Er ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören, wenn ihr ihm folgt, wenn ihr ihm seinem Evangelium Gehör schenkt und ihm folgt, ja, dann werdet ihr zum ewigen Leben auch gelangen. Dann wird auch euer Leben verklärt werden, werdet ihr an der Verwandlung letztendlich teilhaben. Ja, mit dieser facettenhaften Ausdeutung der Schriftstelle wollen wir vielleicht eine kurze Pause an dieser Stelle machen, ein Lied hören, und dann im zweiten Teil möchte ich noch ein bisschen darauf eingehen, was das dann für uns persönlich bedeuten kann.
Sie haben eingeschaltet in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Pater Dr. Johannes Maria Poblotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Bad Driburg hat sich Gedanken zum heutigen Fest der Verklärung des Herrn gemacht. Wir haben von Ihnen am ersten Teil seines Vortrages die biblische Auslegung, die Auslegung der biblischen Stelle gehört. Und jetzt geht es weiter mit der Frage, ja, was bedeutet denn dieses Fest, Verklärung des Herrn, für mein persönliches Leben?
Ja, wir haben gehört, also zuallererst ist der Sinn dieser Schriftstelle deutlich zu machen, dass Jesus der Messias ist. Er ist nicht einfach ein guter Mensch, der uns hilfreiche Tipps gibt für das Leben hier auf dieser Erde, sondern er ist wirklich der Sohn Gottes in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit. Auch wenn er hier auf der Erde, ja, wenn diese Herrlichkeit ein bisschen verborgen ist. Hier noch kurz eine Parallele zur heiligen Eucharistie. Die Eucharistie, die ja wirklich der Leib und das Blut des Herrn selber ist, aber äußerlich nur als ja, Brot eigentlich zu sehen, als eine kleine armselige Hostie. Aber hier ist Gott in seiner ganzen Größe als Schöpfer und als Erlöser gegenwärtig. Ja, und wir brauchen das, dass Gott selbst sich von Zeit zu Zeit in dieser Größe und Allmacht offenbart, um unseren Glauben auch zu stärken. Das geschieht also auf dem Tabor in Gegenwart der drei Apostel. Für uns selber hat diese Stelle aber auch eine wichtige Bedeutung. Also nicht nur Hinweis auf Jesus, der Messias ist in seiner Herrlichkeit, der zu uns gekommen ist, um uns zum wahren Leben zu führen, sondern diese Stimme, die an Jesus ergangen ist, das ist mein geliebter Sohn, die gilt damit auch für jeden von uns. Wir sind durch die Taufe mit Jesus verbunden, wir sind ganz eins mit ihm. Er wohnt in uns, wir sind Tempel des Heiligen Geistes, durch die Taufe gehören wir ihm. Durch den Empfang der heiligen Eucharistie lebt Christus tatsächlich wahrhaft in uns, so wie Paulus dann einmal sehr schön sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und weil Christus in mir lebt, habe ich deswegen auch Anteil an seiner Herrlichkeit, an seinem ewigen Leben. Und da gibt es diese schöne Stelle bei Paulus im 1. Korintherbrief 15, der sich auch Gedanken macht, wie ist denn dieses Leben in Christus zu verstehen? Also auch das Ende meines Lebens oder der Übergang zu diesem neuen Leben. Und da stellt er die Frage, wie werden die Toten auferweckt haben? Und ganz konkret, was für einen Leib werden sie denn haben? Denn wir glauben an die Auferstehung ja nicht nur an ein rein geistliches Geschehen, sondern wir glauben an die Auferstehung auch des Leibes. Also hier geschieht Verwandlung, hier geschieht Verklärung. Wir werden einen anderen Leib haben nach der Auferstehung, aber doch einen Leib, der auch nicht vollkommen anders ist als den wir jetzt haben. Also Paulus fragt, was für einen Leib werden sie haben, die vom Tod auferweckt werden? Und er sagt dann, was für eine törichte Frage. Auch was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sähst, hast noch nicht die Gestalt, die entstehen wird. Es ist nur ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel ein Weizenkorn oder ein anderes. Gott gibt ihm die Gestalt, die er vorgesehen hat, jedem Samen eine andere. Also auch hier eine Art Metamorphose, der Same, der sich im Laufe der Zeit dann entwickelt zu etwas, was vom Samen her eigentlich noch gar nicht ersichtlich ist. Auch die Lebewesen haben nicht alle die gleiche Gestalt. Die Gestalt der Menschen ist eine andere als die der Haustiere, die Gestalt der Vögel anders als die der Fische. Auch gibt es Himmelskörper und irdische Körper. Die Schönheit der Himmelskörper ist anders als die der irdischen Körper. Der Glanz der Sonne ist anders als der Glanz des Mondes, anders als der Glanz der Sterne. Denn auch die Gestirne unterscheiden sich durch ihren Glanz. So, sagt Paulus, ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was gesät wird, ist verweslich, was auferweckt wird, unverweslich. Was gesät wird, ist armselig, was auferweckt wird, herrlich. Was gesät wird, ist schwach, was auferweckt wird, ist stark. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer Leib. Wenn es einen irdischen Leib gibt, gibt es auch einen überirdischen. Ja, und ein paar Stellen, ein paar Verse weiter. Seht, ich enthülle euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden. Also das Fest heute heißt der Verklärung oder auch Verwandlung. Hier kommt es also dann deutlich nochmal zum Tragen im Zusammenhang mit den Versen, die ich gerade gelesen habe. Hier geht es also um ein neues Leben und auch um die Gabe eines neuen Leibes, der uns geschenkt wird, einen unverweslichen, einen unsterblichen Leib. Also wir werden alle verwandelt werden. Denn das Vergängliche muss sich mit Unvergänglichkeit bekleiden und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit. Ja, in den Ohren vieler heutzutage klingt das fast völlig unverständlich. Ja, wie irgendwie nur schöne Worte zum Trost, aber die wenig mit der Realität zu tun haben. Ja, letztendlich bleibt es natürlich ein tiefes Glaubensgeheimnis. Aber genau darin zeigt sich ja die Größe Gottes und auch die Größe unserer Berufung. Und ist es nicht ein großer Trost, dass wir wissen dürfen? Nein, wir sind zum ewigen Leben berufen worden. Und dieses Leben ist in Verbindung mit dem, was wir jetzt leben. Aber es ist nicht einfach eine Fortsetzung ins Ungewisse, sondern es bedeutet Verschönerung, Verklärung eben, Herrlichkeit, Freude, Licht, Leben. All das ist darin enthalten. Und darauf sollen wir schauen, dessen sollen wir uns ganz tief bewusst werden und auch dieses Leben in großer Dankbarkeit und Ehrfurcht von Gott her empfangen. Ja, das wird nicht irgendwann einmal an einem fernen Tage geschehen, sondern eigentlich geschieht diese Verwandlung jetzt schon im Laufe unseres Lebens. Genau wie das Leben hier auf der Erde, wenn Paulus dieses Beispiel vom Weizenkorn auch gibt, vom ersten Augenblick ist dieses Weizenkorn auch durch den Wachstumsprozess einem Wandel unterworfen. Zuerst ganz unmerklich, aber nach und nach kommt es deutlicher dann zum Vorschein. Und auch unser Leben hier auf der Erde, es ist einem Wandlungsprozess unterworfen. Und zwar nicht nur rein biologisch, dass irgendwann die Altersfalten kommen, dass wir unser Aussehen, dass es sich irgendwie verändert durch den normalen Alterungsprozess, sondern in uns ist Christus immer am Werk und führt uns zu einem neuen Leben. Wir sind in dieser Verwandlung, dieser Prozess findet jetzt schon in uns statt durch das göttliche Wirken, durch die Berufung, die wir uns tragen, durch das, was Gott eigentlich mit uns, seinen Plan mit uns, den er realisiert. Er realisiert ihn nicht einfach punktuell in einem Augenblick. Ja, da kommt es dann zur Vollendung oder zur völligen Offenbarung. Aber er ist ständig am Werk durch das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Ja, also wer ist eigentlich der Urheber dieser Verwandlung? Wer ist denn da am Werk? Christus selber. Alleine Christus, durch Christus sind wir zu neuem Leben geboren. Aber all das geschieht im Heiligen Geist. Jesus selbst sagt sehr schön in Johannes 5,17, mein Vater ist noch immer am Werk und auch ich bin am Werk. Der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Ja, und wie verwirklicht sich eigentlich diese Verwandlung, diese Umwandlung im Laufe unseres Lebens? Und da gibt es ganz, ganz verschiedene Aspekte, denn Gott handelt auf verschiedenste Weise in unserem Leben. In jedem Leben, in jeder Person auf ganz einzigartige und individuelle Weise. Es gibt trotzdem ein paar allgemeine Aspekte, die wir benennen können. Das ist zuallererst für uns Getaufte durch das sakramentale Leben, also die verschiedenen Sakramente, die uns die Kirche auch gibt, durch die Gott in unserem Leben in besonderer Weise handelt, in allen Sakramenten. Ganz besonders in den Sakramenten, die uns aber auch erneuern. In diesem göttlichen Leben. Zuallererst durch die Taufe, durch die Erbsünde gelöscht wird und durch die wir in dieses Leben mit Christus ganz hineingenommen werden. Alle haben den Tod verdient, aber durch das Erlösungsgeschehen, durch den Tod und die Auferstehung Christi haben wir dieses neue Leben. Das bekommen wir durch die Taufe geschenkt und dann aber auch in den anderen Sakramenten durch die Eucharistie in besonderer Weise sagt Jesus ja sehr schön, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Wer mein Fleisch isst, wer mein Blut trinkt, der wird nicht sterben. Der wird auch keinen Hunger und keinen Durst mehr haben. Natürlich haben wir das trotzdem, wir haben diese menschlichen Bedürfnisse. Aber hier ist vor allen Dingen der Hunger nach Gott gemeint, dieser tiefste Mangel, unter dem wir eigentlich leiden, dieser tiefsten Verlustes eigentlich Gottes selber durch den Sündenfall. Aber durch die Eucharistie ist Versöhnung geschehen, kommt Gott in unser Leben immer wieder neu, vereint er sich mit uns auch auf besondere Weise. Auch die Beichte ist natürlich hier zu nennen, das Sakrament der Versöhnung. Auch durch die geschieht Verwandlung. Und als Priester bin ich schon sehr häufig, auch auf konkrete Weise durfte ich Zeuge davon werden. Wie jemand, der ja eigentlich keine Hoffnung mehr hatte, jemand, der an seinem Leben eigentlich verzweifelt ist und der sich auch innerhalb der Beichte mit seiner ganzen Hoffnung auf Gott geworfen hat, auf seine Barmherzigkeit vertraut hat. Und da war völlig unwichtig, welchen Zuspruch ich jetzt irgendwie als Priester gebe. In vielen Situationen muss ich ja sagen, dass ich da eigentlich auch nur stammeln kann, eigentlich auch nicht richtig weiß, wie ich der Person helfen kann. Aber wie dann Gott selber sakramental auf besondere Weise in dieser Situation eingegriffen hat und die Person richtig verwandelt hinausgegangen ist, völlig gestärkt und erneuert mit Liebe im Herzen. Ja, also die Sakramente nicht nur punktuell, sondern grundsätzlich schenken sie besondere Gnaden, vermitteln sie Gottes Wirken und führen mich Stück für Stück immer mehr, machen sie mich Jesus ähnlich und führen mich zu diesem neuen Leben in ihm. Wir können also sagen, wird unser Leben ein Stück weit weiter verklärt, erneuert. Auf einer anderen Ebene ist das auch vom Gebet selber zu sagen. Ich habe schon gesagt, im Lukas-Evangelium, Lukas stellt das besonders heraus, während Jesus betete, geschieht also diese Verwandlung, auch diese Verklärung. Und das ist auch unsere Überzeugung, noch einmal Origenes hat das auch besonders herausgestellt, dass wir zu einem Leben in Gott gerufen sind, das sich ja auch dann im Gebet ausdrückt. Also, oder dass wir im Gebet zu einer besonderen Begegnung auch mit Gott finden, so wie Jesus es selber gelebt hat, diese Intimität mit dem Vater, dass wir im Gebet ja erneuert werden, verwandelt werden. Wir könnten auch sagen, im Gebet geben wir Gott die Möglichkeit, in uns zu handeln, uns zu verwandeln. Die Gebete, das sind nicht irgendwelche formulierten Texte, die wir vor uns her brabbeln, mehr oder weniger, und die uns innerlich orientieren, sondern das Gebet ist eine mystische Erfahrung. Das Gebet ist ein mystischer Akt, könnten wir sagen. Also durch das Gebet kommt Gott in besonderer Weise in unser Leben. Öffnen wir unsere Türen für ihn, öffnen wir unser Herz für ihn, erlauben wir ihm, dass er in unserem Leben handelt, gegenwärtig ist und in seiner Gegenwart auch wirksam ist, in uns selber dieses Werk der Erlösung fortsetzt, dieses Werk der Erlösung vollbringt, in besonderer Weise sein Heil. Deswegen sind wir also gerufen, auch viel zu beten, sind wir auch gerufen, so kleine Taborberge zu errichten, also in unseren Häusern, in unserem Leben eigentlich so Orte zu schaffen, wo wir Gott begegnen, wo wir Zeiten und Orte auch aussondern, wo wir mit Gott allein sein können. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch meine ganz persönliche Erfahrung, wenn wir mit Gott Zeit verbringen, wenn wir ihm Zeit schenken, was vielleicht auch manchmal eine kleine Überwindung ist, was manchmal auch etwas kostet. Wenn wir wirklich versuchen, Gott in Wahrheit zu begegnen, ihn suchen im Gebet, werden wir immer verändert aus dem Gebet herausgehen. Wenn wir immer sagen, es gibt ein Davor und Danach, wenn wir immer erleben, dass etwas anders geworden ist, dass ich mehr Liebe im Herzen habe, dass ich mehr Frieden im Herzen habe, dass letztendlich mehr Gott gegenwärtig ist. Ja, das müssen wir immer wieder tun, weil natürlich auch der Alltag dann schnell wieder an unseren Nerven nagt und wir diesen Frieden vielleicht wieder verlieren. Ja, aber diese Umgestaltung, diese Verwandlung geschieht in besonderer Weise im Gebet. Gibt es aber auch noch andere Aspekte, die zu nennen wären? Natürlich die Werke der Nächstenliebe. Letztendlich ist es die Liebe, die verwandelt. Die Liebe ist wirksam. In der Liebe wird Leben geschenkt. In der Liebe, in der wahren Liebe, in der göttlichen Liebe geschieht diese Umwandlung. Also alles, was wir aus Liebe tun, ist dann deswegen auch Gebet. Alles, was wir aus Liebe tun, geschieht in Christus. Alles, was wir aus Liebe tun oder wenn wir etwas in Liebe tun, ist Christus selber am Werk. Und das kommt nicht nur demjenigen zugute, dem wir Liebe schenken, sondern diese Liebe nimmt uns alle mit hinein und verwandelt uns. Und das auf ganz geheimnisvolle Weise. Also das können Personen sein, denen ich mich direkt in Liebe widme. Also ich höre jemanden zu, der vielleicht anstrengend für mich ist. Oder ich tue ein konkretes Werk der Liebe, dass ich jemanden zu Hilfe komme, dass ich jemanden das Leben erleichtere. Aber Werke der Liebe, sie können auch über Kontinente gehen, dass ich jemanden, ja, vielleicht einen Almosen schenke oder dass ich für jemanden bete. Dann ist das auch ein Liebesakt, der wirksam ist, der Verwandlung schenkt. Ganz konkret, augenscheinlich, natürlich für die Person, der ich Hilfe zukommen lasse, aber eben in einer übernatürlichen Dimension ist es auch Verwandlung, weil Gott selber dadurch die Herzen verwandelt, weil Gott dadurch selber am Werk ist, weil ich dadurch Anteil habe an seinem Heilswerk innerhalb dieser Welt, die im Verwandlungsprozess ist zu einer neuen Welt, wo sein Reich Gottes dann vollkommen offenbar ist. Ja, zu diesen Werken der Liebe gehören auch Opfer, können wir sagen. Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, der kann mir nicht nachfolgen. Also diese Dimension gehört fest dazu, auch am heutigen Fest. Ich habe schon die Parallele gezogen zur Passion, zum Leiden, zum Kreuz des Herrn. Und er hat es uns als Erster vorgelebt. Wenn ich mein Kreuz, was mir schwerfällt, vielleicht eine Krankheit, ein Leiden, davon gibt es ganz vielfältige, wenn ich sie in Liebe annehme, auch hier wieder wird die Liebe wirksam und kann Veränderung und Verwandlung geschehen. Ich habe erst vor kurzem einen Mann gehört, der an einer ganz schweren Muskelkrankheit leidet und der lange, lange brauchte, um diese unheilbare Krankheit anzunehmen. Aber er sagte, es gab einen Augenblick, wo ich habe erst gerungen und mich geweigert, aber da, wo ich das jetzt annehmen konnte, ja, hat sich mein ganzes Leben verändert. Ich bin immer noch krank, aber ich habe jetzt einen Frieden. Und das sah man wirklich an seinem Aussehen. Sein Gesicht hat ein Stück weit gestrahlt. Das, was er innerlich mit Gott lebt, diese Versöhnung letztendlich mit seiner Situation, ja, die hat Veränderung geschenkt, die nach außen hin ein starkes Zeugnis ist, die auch selber Ermutigung ist, die ein Stück weit auch schon Erlösung ist. Ja, das prophetische Leben, also das Leben im Heiligen Geist, wäre vielleicht noch zu nennen. Was ist darunter zu verstehen? Das ist eigentlich ja, dem Wort Gottes zu gehorchen, ihm zu folgen. Also das Evangelium eigentlich auch zu leben, das ist eigentlich die Dimension, die uns auch die beiden Propheten, Mose und Elia, die mit Jesus auf dem Berg sind, verkörpern. Mose, das Gesetz, das uns gegeben ist, das neue Gebot, das Evangelium Christi, woran wir uns festmachen können, dem wir auch folgen wollen, aber auch die prophetische Dimension, das Leben im Heiligen Geist durch Elia verkörpert. Also das, was uns Gott eigentlich auch zu verstehen gibt, durch unser Gewissen, durch bestimmte Gedanken, die von Gott herkommen, die gut sind, Anregungen, könnten wir sagen, bestimmte Intuitionen, etwas Gutes zu tun, uns nach dem Guten auch auszustrecken, dem Guten zu folgen. All das ist wichtig, all das muss hineingenommen werden, denn Gott braucht unser Ja, Gott braucht unsere Mitarbeit am Wirken Gottes. an seinem Wirken in uns. Das ist das Leben in der Liebe, das ist das Wirken im Heiligen Geist. Letztendlich auch sind wir dazu befähigt durch Glaube, Hoffnung, Liebe, Geduld. Ja, mit diesen kurzen Anregungen möchte ich diesen Impuls abschließen und wir machen vielleicht eine kurze Pause wieder.
Ja, danke schön, Pater Johannes Maria Poplatzki, für Ihre Gedanken zum Fest des heutigen Festes Verklärung des Herrn. Wir möchten Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, doch noch die Möglichkeit geben, sich mit Ihren Fragen einzuschalten unter 089 517 008 008. Die Nummer zur Sendung 089 517 008 008. Das heutige Fest Verklärung des Herrn steht im Mittelpunkt dieser Spiritualitätssendung mit Pater Dr. Johannes Maria Poplatzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Vielen Dank nochmal Ihnen, Pater Johannes Maria, für Ihre Gedanken zum heutigen Festtag. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung und ich begrüße ganz herzlich Frau Magdalena, die sich gemeldet hat, Frau Ziegeldrum aus München. Herzlich willkommen.
Grüß Gott, ich hätte eine Frage an den Herrn Referenten.
Ja.
Jedes Mal, wieder bei der Taufe oder jetzt am Berg Tabor, ist Gott eigentlich Jesus begegnet. Am Jordan, da war das Lebensjahr, also das sein Auftritt, also die 30 Jahre, die haben dann also ihn gestärkt für die Arbeit bei den Menschen. Und jetzt, kurz vor dem Tod, ist er auf dem Berg Tabor wieder Jesus in einer Wolke erschienen und hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Ihn sollt ihr hören. Und ich denke, das war die Stärkung für das kommende Leiden. Mhm. So stelle ich mir vor, ich weiß nicht, ob
das Ihre Frage, genau. Dankeschön für Ihre Frage. Ja, Pater Johannes Maria, der Vater, sagt Frau Magdalena, der Vater erscheint Jesus an diesen zwei einschneidenden Stellen. Ist das eine Erscheinung für Jesus oder mehr eine Erscheinung für die Jünger? Wie ist das?
Ja, auf dem Tabor vom ganzen Kontext her zu sehen, ist es vor allen Dingen eine Stärkung für die Jünger. Die Jünger, die auch wie wir gerufen sind, Jesus nachzufolgen und die zuallererst ja auch Zeugen selber werden von der Passion. Und Jesus, der ihnen dann auch an anderen Stellen sagt, sie sollen sich nicht verwirren lassen. Sie sollen sich durch die Passion nicht in Unruhe kommen, nicht verzweifeln, sondern es wird die Auferstehung kommen. Also das betrifft zuerst ihr Zeuge sein von dem Lebensweg Jesu, aber dann später natürlich auch das Mysterium ihres eigenen Lebens. Es ist also für sie vor allen Dingen eine Stärkung, daran festzuhalten, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass, wenn sie ihm nachfolgen, auch in Leid, auch im Tod, Anteil haben an dem göttlichen Leben, das Jesus selber ist. Er trägt es nicht nur in sich wie wir, sondern er ist es selber, die Auferstehung und das Leben.
Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Jesus mit dem Vater einen beständigen Gebetskontakt hatte, aber in diesem Fall, in diesen beiden Momenten, bricht es sichtbar für die Umwelt durch.
So ist das. Ich glaube, das ist gut ausgedrückt, ja.
Mhm. Ich denke mir halt, da will Gott Jesus kräftigen und will ihm noch mal ganz fest sagen, ich bin bei dir. Ich verlasse dich nicht. Er will ihn stärken.
So stell ich mir vor. Ja, ja. Gut, danke schön, Frau Magdalena, dass Sie angerufen haben. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis an alle Hörer, bitte, wenn Sie anrufen und dann die Sendung auf dem Kopfhörer hören, bitte das Radio im Hintergrund ausdrehen, damit es kein Echo gibt. Vielen herzlichen Dank, alles Gute Ihnen. Und dann begrüße ich noch Frau Oeller aus Freiberg als letzte Hörerin in dieser Sendung. Lang ist die Hörerzeit heute nicht. Grüße Gott.
Ja, ganz kurz. Grüß Gott. Vielen Dank für den guten Vortrag. Wir glauben doch an die heiligste Dreifaltigkeit. Jetzt in der Eucharistie, das kommt mir immer so vor, wie wenn Gott Vater immer so außen vor gelassen wird. Den müssen wir doch normal eigentlich auch mit einbeziehen. Genau wie den Heiligen Geist auch. Also die heiligste Dreifaltigkeit, aber ja.
Ist richtig. Das ist natürlich ein schweres Geheimnis, also schwer zu verstehen. Aber die Messtexte, die ganzen Orationen, die wir hören in der Messe, sie sind immer an den Vater gerichtet. Also die ganze Messe ist auch trinitarisch konzipiert. Es ist immer, dass unser Gebete an den Vater gerichtet sind durch den Sohn im Heiligen Geist. Aber so wie sich Gott selber offenbart hat, im Sohn, im Heiligen Geist, ja, haben wir immer diese drei verschiedenen Aspekte, die wir in Betracht ziehen können, eben den Vater, den Sohn im Heiligen Geist. Und es ist eben wichtig, wie Sie auch sagen, ja, dass wir auch in der Heiligen Messe jetzt nicht nur eine überbewerten sozusagen, sondern es ist immer die ganze Trinität, ganze Dreifaltigkeit dort, ja, am Werk.
Ja,
vielen Dank.
Vielen Dank. Dankeschön, Frau Oeller, für Ihren Anruf. Alles Gute, Gottes Segen nach Freiberg. Und Dankeschön Ihnen, Pater Johannes Maria, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute am Fest der Verklärung des Herrn uns mit uns ein wenig zu betrachten, das Festgeheimnis zu betrachten und auch zu schauen, was bedeutet das für unser Leben, dieses Fest Verklärung des Herrn. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich danke fürs Zuhören. Gabi Fröhlich wünscht Ihnen allen noch einen gesegneten Nachmittag und dafür bitten wir Pater Johannes Maria noch um seinen priesterlichen Segen.
Sehr gerne. Ein Vers möchte ich da noch zitieren von der Schwester Faustina. Sie sagt: Ich möchte mich ganz in deine Barmherzigkeit umwandeln, um so ein lebendiges Abbild von dir zu sein. Ja, Herr, so bitten wir dich, Herr, dass du dein Werk der Verwandlung in uns fortsetzt. Bitte ich dich jetzt um deinen Segen für alle Hörerinnen und Hörer. Segne und beschütze du uns, mach uns dir immer mehr ähnlich. Du, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.